Ja, vielen Dank für die Moderation. Gut, dass wir uns an Ostern erinnern und dass wir schon auf der Halbzeit sind. Und ihr wisst ja, Ostern ist das wichtigste Fest im Christentum, von dem wir haben eine besondere Freude, uns darauf vorzubereiten, auch innerlich schon. Jetzt wollen wir aber von Ostern noch ein bisschen Abstand nehmen und in den letzten Teil von Jona einsteigen. Stell dir vor, du hast einen 6-jährigen Sohn, den du sehr liebst. Eines Tages wird dein Sohn grausam ermordet. Nach längerer Suche findet die Kriminalpolizei den Mörder. Jetzt stehst du vor einer Wahl. Wenn du dich auf den Mörder stürzt und ihn umbringst, das wäre Rache. Ungefähr so läuft es bei vielen Actionfilmen im Fernsehen ab, die ich mir auch mal immer wieder gerne zu Gemüte führe. Wenn du dich dann aber lieber statt der Rache zurücklehnst und es der Justiz überlässt, ihn in einem ordentlichen Verfahren zu verurteilen, den Täter, das wäre dann nicht Rache, sondern Gerechtigkeit. Ungefähr so läuft es in den Kriminalfilmen ab, die auch im Fernsehen laufen, die ich mir nicht ganz so oft anschaue. Aber wenn du dich für eine Begnadigung des Mörders einsetzt, ihm vollständig vergibst, ihn zu dir nach Hause einlädst und ihn als dein eigenes Kind adoptierst, das ist Gnade. Ungefähr so läuft es meines Wissens nirgendwo im Fernsehen ab. Gerechtigkeit ist gut, Gnade ist besser. Die meisten von euch wissen vielleicht noch, was wir davor gehört haben bei Jona 1, 2 und 3. Kurz nochmal zum Kontext von Jona 3. Jona, der unwillige Prophet, hat sich endlich auf den Weg gemacht, seine Aufgabe zu erfüllen, der Stadt Ninive zu predigen, dass sie umkehren sollen, sonst werden sie umgewendet, wie wir es gehört haben. Sonst wird irgendetwas passieren, entweder sie werden vernichtet oder irgendwas anderes wird geschehen, haben wir gehört. Am Ende haben sie auf ihn gehört, auf den Propheten, wider aller Erwartungen. Und sogar bis zum König haben sich alle bis zu den Tieren in Sackkleider und in Asche gesetzt. Lest den letzten Vers vom dritten Kapitel nochmal, damit wir eine bessere Eingliederung, Kontext haben. Als Gott sah, dass sie von ihren schlechten Wegen umgekehrt waren, bedauerte er, dass er ihnen Unheil angedroht hatte und verschonte sie. So, jetzt steigen wir ein in Kapitel 4. Nehmt eure Bibeln zur Hand, wenn ihr sie habt, oder eure Handys. Doch Jona wurde darüber sehr böse und zornig. Er beklagte sich beim Herrn. Ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, bevor ich von zu Hause aufbrach? Deshalb bin ich ja fortgelaufen nach Tarsis. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller Liebe bist, weil du das Unheil bedauerst. So mach nun meinem Leben ein Ende, Herr. Ich will lieber sterben, als zu leben. Der Herr antwortete ihm, ist es recht, dass du deshalb zornig bist? Da ging Jona an den Ostrand der Stadt und machte sich eine Laubhütte, unter die er sich setzte, um abzuwarten, wie es mit der Stadt weiterging. Und Gott, der Herr, ließ einen Rizinusstrauch wachsen, der sich über Jonas Kopf ausbreitete und ihm Schatten gab. Das linderte sein Unbehagen und Jona freute sich sehr über den Busch. Doch Gott ließ auch einen Wurm kommen. Am nächsten Morgen bei Tagesanbruch fraß sich der Wurm durch den Busch, sodass dieser vertrocknete. Nachdem die Sonne aufgegangen war, schickte Gott einen sengenden Ostwind. Die Sonne brannte auf Jonas Kopf, bis er matt wurde und sich den Tod wünschte. Ganz sicher ist es besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe, rief er. Da sprach Gott zu Jona, ist es richtig von dir, wegen des Rizinusstrauchs so zornig zu sein? Ja, antwortete Jona, zornig bis zum Tod. Da sprach der Herr, dir tut es leid um den Busch, obwohl du nichts getan hast, um ihn entstehen zu lassen. Er wuchs in einer Nacht und verging über Nacht. Ninive aber hat über 120.000 Einwohner die nicht zwischen links und rechts unterscheiden können, ganz zu schweigen von den vielen Tieren. Sollte ich eine so große Stadt nicht schonen? Gerechtigkeit ist gut, Gnade ist besser. Jona wurde also sehr böse. Und zwar darüber, dass Gott gnädig und barmherzig war. Für barmherzig können wir auch mitfühlen sagen. Der Herr ist geduldig oder auch langsam zum Zorn, wie wir in vielen Bibelübersetzungen lesen. Und er ist voller Gnade. Anschließend kann man übersetzen, das haben wir letztes Mal auch schon gehabt, nicht Gott gereut ist, sondern Gott lässt ab vom Unheil. Also, er will das Unheil nicht vollstrecken. All das stinkt Jona also gewaltig. Und zwar so sehr, dass er lieber stirbt, als dass er Gottes Mitleid gegenüber Israels Erzfeind mit ansehen muss. Worauf die Bewohner von Ninive also hoffen, nämlich darauf, dass Gott tatsächlich Gnade vor Recht ergehen lässt, das hat Jona aber tatsächlich schon die ganze Zeit gewusst. Nur hat er sein Wissen irgendwie für sich behalten. Wir hatten schon darüber geredet, wie schlimm sich die Assyrer, also die Bewohner von Ninive, verhalten haben, was sie ihren Gegnern alles angetan haben, das will ich hier jetzt nicht nochmal wiederholen. Wir haben auch gehört, dass Jona Angst hatte, Angst, dass Ninive vielleicht irgendwann Israel wieder angreifen könnte. Womit er am Ende ja dann auch irgendwie recht gehabt hat, denn das Bereuen ihrer Sünde hielt nicht für immer an, wenn wir die Geschichte weiter anschauen. Die Frage ist nun aber, wo ist Jonas Gottvertrauen und wo ist unseres im Anbetracht dessen, dass auch wir Menschen um uns herum haben, die uns alles andere als wohlgesonnen sind. Wir können vielleicht hier in Deutschland nicht unbedingt von Feinden reden, aber vielleicht geht es uns auch nicht immer gut. Die Tatsache, dass die Aussage, der Herr ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und so weiter, sage und schreibe 7-mal im Alten Testament vorkommt, sollte uns zum Nachdenken bringen. Uns, die wir an so einen Gott glauben, an einen gnädigen und barmherzigen. Die Tatsache, dass Gott langsam zum Zorn ist, bedeutet, dass das Böse von Gott irgendwie absichtlich geduldet wird, da Gott ihm noch eine Chance geben möchte, dem Bösen. Wofür? Eine Chance, sich von ihm retten zu lassen, natürlich. Das können wir auch im Neuen Testament, und zwar in 2. Petrus 3 lesen. Hier heißt es, sie werden sagen, und ich fasse es jetzt ein bisschen zusammen, Jesus hat doch versprochen, wiederzukommen. Wo bleibt er denn? Und es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Warum ist Jona also verzweifelt? Er könnte sich doch eigentlich freuen, dass er Teil dieser Bekehrungsgeschichte ist. Aber nein, er möchte lieber sterben. Lieber sterben, als zusehen, dass Ninive nochmal eine Chance bekommt. Liegt das nur daran, dass er Angst vor ihnen hat? Angst, dass sie Israel doch wieder überfallen? Angst, dass er selbst getötet würde? Oder steckt noch mehr dahinter? Es scheint irgendwie, als würde sein Gottesbild direkt gerade vor ihm zerbröseln. Er hatte sich so schön aufgebaut, er kennt wahrscheinlich viel mehr Gott, als wir ihn kennen, zumindest in Gottes Alten Testament. Er ist ja schließlich ein Prophet, ein Mann Gottes, ein Sprachrohr Gottes. Und Gott scheint für ihn hier irgendwie nicht konsequent zu handeln. Wo ist denn der Mehrwert eines gottesfürchtigen Lebens, wenn den Untreuen einfach vergeben wird? Wenn sie ihre schlechten Taten bereuen, sich jeden Tag ein Abbrechen, um das Richtige zu tun, scheint irgendwie dämlich, wenn die Gnade eh umsonst ist. Ich würde sagen, Gnade für alle, nur nicht für den, der es nicht verdient hat. Habt ihr euch auch schon mal bei so einem Gedanken erwischt? Gnade für alle, nur nicht für den, der es nicht verdient hat. Gott fragt Jona also, ob es denn recht ist, dass er deshalb so zornig ist. Die Frage könnte auch paraphrasiert umschrieben werden: Bringt es denn etwas Gutes hervor, wenn du vor Zorn verglühst? So steht es eigentlich da. Diese Frage hört sich so an, als wäre sie nicht ganz neu. Nein, das ist sie nicht. Denn damals, vor ganz, ganz, ganz langer Zeit, noch weiter zurück, hat Gott sie auch Kain gestellt. Kain, das war das erste Kind von Adam und Eva, den ersten Menschen. Und Kain hat Böses vorgehabt. Er hat nämlich später seinen Bruder Abel erschlagen. Gut, Jona hat jetzt nicht vor, irgendwelche Assyrer zu erschlagen, da hätte er wahrscheinlich auch wenig Chancen. Er steht aber wie Kain an einem entscheidenden moralischen Wendepunkt. Es ist also mehr eine moralische als eine legalistische Frage. Entscheidet er sich für Gottes Sichtweise oder entscheidet er sich für seine? Entscheiden wir uns für Gottes Sicht auf die Dinge oder entscheiden wir uns für unsere Sichtweise? Nun, Jona beantwortet die Frage nicht, sondern er läuft mal wieder davon. Das kann er ja inzwischen ziemlich gut. Da ging Jona an den Ostrand der Stadt und machte sich eine Laubhütte. Das erinnert ein bisschen an dieses Fest der Laubhütten von Israel. Er setzt sich also dahin, um abzuwarten, wie es mit der Stadt weitergeht. Also irgendwie hofft Jona immer noch, dass dieses Szenario, das Gott ja jetzt im letzten Vers von Kapitel 3 beschrieben hat, dass er ihnen verzeiht, dann doch nicht so eintritt. Er hofft um die Vernichtung von Ninive. Und was macht Gott? Gott gibt Jona nicht so schnell auf. Mal wieder. Gott hat einen Plan. Gott lässt also einen Strauch wachsen. Dieser Strauch spendet Schatten für Jona. Und Jona freut sich und fühlt sich immer mehr wie im Kino. Er genießt die Show und wartet, was mit Ninive passiert. Nur irgendwie fehlt das Popcorn. Doch dann nimmt die bequeme Sofa-Atmosphäre ein jähes Ende und Gott lässt den Schatten spendenden Busch verdorren, indem er einen Wurm schickt. Dieser Wurm knabbert den Busch an. Und als wäre das nicht schlimm genug, lässt Gott auch noch die Hitze immer unerträglicher werden. So unerträglich, dass Jona irgendwie einen Sonnenstich bekommt. Hat er vielleicht davor schon gehabt, aber jetzt bekommt er wirklich einen. Und zwar so sehr, dass er sich den Tod herbei wünscht. Jetzt gucke ich mir diese Situation an, wo ein Prophet irgendwo in der Pampa sitzt, etwas zu viel Sonne abbekommen hat und sich deshalb den Tod wünscht. Dann bin ich leicht irritiert. Man würde denken, es gibt Schlimmeres im Leben. Wenn ich jetzt fies wäre, würde ich einen alten Bekannten aus dem Pfadfinderlager zitieren, der zu seinen Jugendlichen immer gesagt hat: Ja, weinen hilft. Aber natürlich darf ein Pastor nicht fies sein, also sage ich lieber: Wenn einer das Recht hat, sich zu beklagen, na dann ja wohl ich. So müsste man wohl den Punkt über Jona überschreiben. Wenn einer das Recht hat, sich zu beklagen, na dann wohl ich. Sowas habt ihr natürlich noch nie gedacht, richtig? Doch was ist jetzt genau Gottes Plan? Gott möchte Jona mit dem Aufblühen und Verdorren des Rizinusstrauches eine Lektion in Sachen Gnade erteilen. Wie funktioniert das? Wir lesen weiter. Wieder fragt Gott ihn das Gleiche wie in Vers 4. Ist es richtig von dir, wegen des Rizinusstrauchs so zornig zu sein? Und diesmal, anders als davor, ist Jona sich seiner Sache sicher. Er antwortet auf Gott. Ja, antwortete ich, zornig bis zum Tod. Erinnert mich an meine Tochter. Ja, ja, zornig bis zum Tod. So in etwa. Kleines, bockiges Kind. Jona ist also betroffen darüber, dass ihm der Strauch keinen Schatten mehr spendet. Gott ist aber betroffen darüber, dass die Bewohner Ninives ausgelöscht würden. Zumindest nach Jonas Sichtweise. Da sprach der Herr: Dir tut es leid um den Busch, obwohl du nichts getan hast, um ihn entstehen zu lassen. Er wuchs in einer Nacht und verging über Nacht. Ninive hat über 120.000 Einwohner, die nicht zwischen links und rechts unterscheiden können, ganz zu schweigen von den vielen Tieren. Sollte ich eine so große Stadt nicht schonen? Um Gottes Betroffenheit zu umschreiben, könnte man auch sagen: Wenn du Mitleid mit einem verdorrten Busch hast, den du nicht erschaffen hast, sollte ich da etwa kein Mitleid haben mit Menschen, die ich erschaffen habe. Also Jona hat nicht den Busch erschaffen, hat aber Mitleid mit ihm. Gott hat die Menschen erschaffen und hat deshalb Mitleid mit ihm. Oft fällt es uns schwer, irgendwie über den eigenen Tellerrand zu schauen. Es fällt uns nicht immer leicht, für die Probleme anderer Empathie zu entwickeln. Wir lieben es, uns um uns selbst zu kreisen. Dabei hat Gott uns alle hier, aber auch alle da draußen erschaffen. Lasst uns doch einfach mal ganz praktisch werden, indem wir zum Beispiel versuchen, uns in unserer Gebetszeit nicht hauptsächlich um uns zu drehen, sondern hauptsächlich um die anderen. Und damit meine ich auch im Besonderen diejenigen, die wir nicht sonderlich gut leiden können. Vielleicht können sie ja noch nicht einmal was dafür, dass sie uns so schlecht behandeln. Vielleicht können sie ja, wie die Assyrer, nicht zwischen links und rechts unterscheiden. Vielleicht sind sie, wie die Assyrer, ignorant, was richtiges Verhalten anbelangt. Ignorant, was Anbetung des einzig wahren Gottes anbelangt. Gott will also, dass wir unser Denken verändern. Gnade für alle, nur nicht für den, der es nicht verdient. Wenn wir auf die Zeit von Jesus im Neuen Testament zurückblicken, oder in dem Fall die Zeit etwas nach vorne drehen, dann stellen wir fest, dass auch das Motto einiger Menschen im damaligen Israel war. Besonders das der Schriftgelehrten. Die hielten sich ja für so gerecht. Jesus hat diejenigen zurechtgewiesen, und zwar diejenigen, die sich für so gerecht hielten, für vollkommen. Aber ich warne euch, sagte er, nur wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, dürft ihr ins Himmelreich hinein. Welche Gerechtigkeit übertrifft wohl die der Schriftgelehrten? Gottes Gnade. Gerechtigkeit ist gut, Gnade ist besser. Wenn einer das Recht hat, sich zu beklagen, dann ja wohl ich. Diesen Satz hat Jesus so nie ausgesprochen. Stattdessen hat er uns durch seine Menschwerdung seine bedingungslose Liebe gezeigt. Durch seinen Tod am Kreuz hat er uns von aller Schuld befreit und durch seine Auferstehung den Weg zum Vater gebahnt. Gerechtigkeit ist gut, Gnade ist besser. Gott will, dass wir unser Denken verändern. Jesu vorbehaltlose Liebe zeigt zwar die göttliche Liebe in noch vollkommenerer und noch radikalerer Form, als uns das Alte Testament uns hier mit der Geschichte von Jona zeigt. Aber wir müssen uns immer wieder klar werden, es ist dieselbe Liebe in beiden Fällen. Liebe Gottes, des Vaters. Dieser Vater zeigt uns mit seinem Sohn, Jesus Christus, Gerechtigkeit ist gut, aber Gnade ist besser. Amen.